Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze weite Welt. Heute ist der 21. Mai 2021. An meiner Seite der ehrenwerte Herr Popp. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ein wunderschöner Tag erwartet uns. Die Sonne scheint, die 20 Grad werden heute wieder locker geknackt und wir erwarten heute einen schönen Tag. Silberblau changierend in grau melierten Chargen quasi sehen wir hier die Oberfläche des Sees, die den hellblauen Himmel widerspiegelt.
Changierende Chargen?
Changierende Chargen gibt's nicht?
Ja, ich finde es interessant. Das erinnert mich an meine Großmutter, die immer gesagt hat, zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei Schwalben.
Oh ja, genau, das stimmt. Oh, du kennst dich wirklich aus.
Lass uns zwitschern. Ja, ihr Lieben, es geht los. Gestern ist eine Nachricht wie Donnerhall in Österreich verbreitet worden. Dort gibt es eine Serie, eine Fernsehserie, eine Filmserie, das ist der Steirer-Krimi. Und eine der Hauptdarstellerinnen ist die Salzburger Schauspielerin Eva Herzig. Und die hat eine Mitteilung bekommen von ihrem Produzenten. Da heißt es, ohne Impfung gibt's für dich kein Steirer-Krimi mehr. Entweder du lässt dich impfen oder es geht nichts mehr. Ja, sie ist natürlich empört. Sie hat auch ordentlich was losgetreten. Auf Facebook hat sie bekannt gegeben, dass sie ab Herbst, wenn die Serie weitergedreht wird, nicht mehr aus diesem Grund dabei sein wird. Wörtlich schreibt sie, es ist soweit, das freiwillige Impfen hat auch mich erreicht. Wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich keinen weiteren Steirer-Krimi mehr drehen. Im Herbst beginnen die neuerlichen Dreharbeiten. Ohne mich.
Ja, also das ist eine große Entscheidung und es beweist Rückgrat, denn das bedeutet natürlich auch, dass hier ein sehr großes Risiko eingegangen wird für die eigene Zukunft. Und ich kann nur beglückwünschen und ich bin ganz ehrlich sicher, wir sind ja von der Wechselwirkung überzeugt. Wenn das ihr richtiger Schritt ist und sie sich nicht verbiegen lässt, dann ist das auch eine saubere Entscheidung und das wird sich auch ausweichen, auszeichnen in einer guten und förderlichen Aktion. Davon bin ich sicher.
Ja, für den weiteren Weg. Es ist ja nun so, ich meine, du sagtest gerade, wie ihr Weg weitergeht, das ist damit ungewiss. Wir reden da aber nur über den beruflichen. Denn würde sie sich impfen lassen, wo sie ja ein nicht wirklich gutes Gefühl hätte, beziehungsweise ein innerlich ablehnendes, würde sich ihr Leben wahrscheinlich auch verändern. Und zwar in einer ganz anderen Weise, nämlich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich trotz innerem besseren Wissens mich impfen lasse, um mich anzupassen oder meinen Job weitermachen zu können oder verreisen zu können, warum viele das ja jetzt machen, ich aber doch innerlich Zweifel habe, dann werden mich die Zweifel entweder niemals loslassen, werden vielleicht auch mein Immunsystem beeinträchtigen. Da verweise ich mal auf das Buch von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos, wo wir Hinweise bekommen, wie wir durch unser Denken und unsere innere Einstellung unsere Gesundheit mitlenken. Und du hast mal eine Untersuchung gemacht von Bruce Lipton, Andreas, wo es auch um das Thema ging.
Ja, es spielt wirklich eine sehr große Rolle, wie man sich entsprechend einstellt. Und Bruce Lipton hat sich ja tatsächlich mit dieser Thematik beschäftigt, verschiedene zum Beispiel Stammzellen in verschiedenen Schalen hineinzutun, also in verschiedenen Medien einzulösen und hat dann festgestellt, dass dieselbe Stammzelle unter verschiedenen Lösungen tatsächlich verschiedene Strukturen bildet, nämlich beispielsweise Muskelgewebe zu produzieren, Fettgewebe zu produzieren oder irgendwelche anderen Gewebe. Und das ist eine Situation, die zeigt, dass das Umfeld, das heißt das Medium, in dem man sich bewegt, entscheidend ist und für die weitere Entwicklung. Und wenn man sich entsprechend gut programmiert, förderlich programmiert, schafft man sich damit eine eigene Nährlösung, die man sich selber in seinem eigenen Raum schafft, die sich dann entsprechend gut entwickelt. Ich denke an deine Zeit 2007, als du zum Beispiel deinen gut bezahlten Job aufs Spiel gesetzt hast, mit deinen ganz klaren Thesen, sich zu einer Familie zu bekennen, Mutter-Kind-Bindung in den Vordergrund zu stellen, eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen gesunden Menschen, der erwachsen auch stabil im Leben steht. Wir sehen die Abgerichtheit der heutigen, auch jungen Menschen, auch älteren natürlich, die das eben nicht erleben durften, indem sie dann tatsächlich auch an Hängen dran sind, also sich von Gruppen beeinflussen lassen, sich mit reinziehen lassen, ihre Individualität, ihre Charaktereigenschaften und auch ihre Zivilcourage komplett verloren zu haben. Das Modebewusstsein hat das Selbstbewusstsein ersetzt und das zeigt sich ganz deutlich darin. Dafür hast du deinen Job einkassiert und das war ja eine schwere Situation, weil du nicht wusstest, wie es weitergeht und heute sitzt du hier und so und sonst wärst du nicht hier. Vielleicht wärst du immer noch in der Tagesschau.
Ich sehe sogar einen changierenden See in mehreren Chargen. Das habe ich jetzt davon.
Ja, man kann schlechter leben als hier, das stimmt.
Also ich möchte euch noch mal ganz kurz sagen, Bruce Lipton, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Andreas hat mal eine ganze Weile an dem Thema mitgeforscht. Das ist ein US-amerikanischer Entwicklungsbiologe und Stammzellforscher. Und er ist besonders in Erscheinung getreten durch die Verbreitung des Gedankens, dass die Genexpression durch die Umwelt, die Einstellungen und Gedanken eines Menschen beeinflusst werden kann. Das heißt, die Gene können beeinflusst werden.
Ja, wir sehen das ganz deutlich, wenn zum Beispiel wir jemanden wieder treffen, der plötzlich uns so strahlend erscheint. Und dann fragen wir, was ist los mit dir? Du strahlst, deine Augen strahlen, deine Haut ist irgendwie ganz feinmaschig und rein und du bist so ein richtig glücklich wirkend und du strahlst da etwas aus. Und dann kommt die Antwort eventuell, ja, ich bin verliebt. Und wenn man dann verliebt ist, dann ist man natürlich so mit sich selbst auch im Reinen und man steht dann vor dem Spiegel, man macht sich zurecht, man ist geistesgegenwärtig für das erste Date, zum Essen gehen und so weiter. Und dann strahlt man auch etwas ganz Großartiges aus. Und das spürt man natürlich auch ganz deutlich, wie dann tatsächlich sich körperlich alles tatsächlich auch verändert, zum Guten entwickelt. Und wenn man dann irgendwann aufhört damit, 20 Jahre Ehe und plötzlich sagt man, komm, wir gehen heute Abend essen, dann steht man kurz vorm Spiegel und sagt, alles klar, wunderbar, während man sich am Anfang des Verliebtseins noch immer ganz lange zurechtgemacht hat, dass auch wirklich jede Tolle am Haar auch ordentlich sitzt und auch alles gut aussieht. Und dann merkt man natürlich auch, wie dann das eigene Milieu, in dem man sich bewegt, sich verändert und man sich dann wieder runterzieht. Und so sehen wir Menschen, die sich zum Beispiel reinschrauben in diese depressiven Phasen, in diese Was-wäre-wenn-Maschine, dass sie sich hinstellen und sagen, oh, wenn jetzt die Kinderimpfung kommt, wenn das jetzt kommt, wenn das jetzt kommt, halt. Wir sind im Hier und im Jetzt und wir sollten nur das ändern, was wir ändern können. Geistesgegenwart heißt Gegenwart, nicht Geisteszukunft. Und das bedeutet im Hier und im Jetzt die Dinge regeln und steuern und dann im Gottvertrauen abwarten, was kommt. Wenn man sich dort richtig reinbringt, dann ist man in einem Genesungsprozess, die Zellen arbeiten gut, man ist voller Zuversicht und auch gut gelaunt. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess auch für sein Umfeld und für seine eigene Gesundheit. Man wird immer kranker, je mehr man sich runterschraubt.
Ich werde euch ein wirklich umfassendes Buch zu dem Thema einstellen von Bruce Lipton. Das heißt Intelligente Zellen. Und da wird berichtet von ihm über wirklich erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse über die biochemischen Funktionen unseres Körpers, dass unser Denken und Fühlen bis in jede einzelne unserer Zellen hineinwirkt und eben auch körperlich und genetisch verändern kann. Und er sagt, sowohl unser persönliches Leben als auch unser kollektives Dasein wird durch die Verbindung zwischen dem Innen und Außen, zwischen Geist und Materie gesteuert. Es ist unterm Strich ähnlich, wie es in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit geschildert ist. Er macht es jetzt hier als Forscher nochmal in knapper, aber sehr verständlicher Form, also wirklich für jedermann verständlich. Also es ist nicht wissenschaftlich, sondern, wie nennt man das?
Nein, das ist wissenschaftlich. Das
aber
ist sehr
was ich versuche damit zu sagen, du kannst gleich weitermachen, ist, dass es keine wissenschaftliche Nomenklatur ist, dass jeder es versteht.
Das stimmt schon, aber wir können natürlich viele Dinge nicht erklären. Die meisten wissenschaftlichen Dinge, die experimentell zustande gekommen sind und wir sie dann in Zahlen zusammenfassen, bedeutet noch lange nicht, dass wir sie verstanden haben. Wir beschreiben lediglich das, was uns die Gesetze der Natur, was uns die Schöpfung zur Verfügung stellt. Und wenn wir eine Hebelwirkung wissen wollen, dass man mit einem langen Hebel ein schweres Gewicht ich sage mal, anheben kann, indem man das Gewicht auf den kurzen Hebel legt, auf die kurze Seite legt. Das kennen wir aus der Erfahrung. Und wir können es versuchen zu erklären. Aber unterm Strich gesehen ist es wieder alles an Raum und an Zeit gebunden. Worum es geht, und das hat man schon vor Jahren, also vor 200 Jahren nachgewiesen, durch ein sogenanntes Doppelspaltenexperiment, dass wir mit unseren Gedanken zum Beispiel Photonen, also Lichtquäntchen, in eine Erregung bringen können. Das heißt, wir können sie in Bewegung bringen, wir können sie beeinflussen durch Gedanken. Das sind Beobachtungen, die man einfach nur nicht so einfach messen und wiegen kann, weil die dem mechanischen Weltbild nicht mehr tatsächlich so entsprechen, wie wir es gelernt haben, sondern tatsächlich eine Stufe höher geht, aber trotz alledem noch ganz normal wissenschaftlich im Rahmen unserer Materie, die uns ja so bekannt ist, hier abläuft.
Genau, also die Eva Herzig, die Schauspielerin, hat wahrscheinlich für sich die richtige Entscheidung getroffen und ihr Leben wird weitergehen. Man wird dann sehen, wie sich die Wege verändern werden, wie du ja sagst. Also ich darf heute hier mit dir den See angucken. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch noch nicht träumen lassen. Und mein Leben hat eine wunderbare Wende genommen. Vielleicht das auch noch mal. Zur Information, wenn man irgendwo eine Tür zuschlägt oder sie wird einem zugeschlagen, dann öffnet sich auf der anderen Seite eine oder gleich mehrere andere Türen und dahinter findet man Leute, mit denen man vorher nichts zu tun gehabt hätte. Aber das sind dann die, die im Inneren zu einem vielleicht besser passen, als es vorher der Fall gewesen ist. Ja, und die Eva Herzig schreibt vielleicht noch, oder sagt noch, ich habe es erwartet, trotzdem hat mich die Nachricht getroffen. Ich habe mit 19 Jahren am Burgtheater meine Schauspielkarriere begonnen. Also für Schauspieler gibt es so wahrscheinlich nichts Besseres. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe es zu spielen, ich liebe mein Leben. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, wenn ich ungeimpft auf Bühnen oder vor der Kamera offensichtlich zu gefährlich geworden bin. Aber mir wird etwas einfallen. Ich habe in meinem Leben schon viele Krisen gemacht. Und auch jetzt weiß ich tief in meinem Herzen, fällt eine Tür zu, öffnet sich eine andere. Ich bin dankbar für alles bis jetzt Gelebte und Erlebte und ich freue mich auf alles, was mir das Leben noch schenken will. Das ist eine wirklich wunderbare Einstellung, mit der sie mit Sicherheit einen guten Weg finden wird. Und da wir ja viele Kontakte immer noch in die Medienwelt haben, also es gibt viele öffentlich-rechtliche Angestellte, vor allem Redakteure, mit denen ich in Kontakt stehe und auch Schauspieler, wir haben mehrere Schauspieler in unserem Freundeskreis, die alle ähnlich eingestellt sind, also die zu mir Kontakt haben zumindest und zu uns. Und ich bin sicher, also die sind jetzt durch solche Fälle natürlich auch wieder auf der Zinne, dass jemand, der kerngesund ist, wie diese Schauspielerin, nicht spielen darf, wenn sie sich nicht gegen eine Krankheit impfen lässt. Das ist ja alles widersinnig und überall wächst der Unmut. Das heißt, Andreas, ich denke, dass auch da eine Bewegung erwartet werden kann.
Ja, das wird kommen, denn dieser Impfzwang, der da jetzt hintersteht, das ist ja schon keine Pflicht mehr, sondern das sind ja schon Zwangsmaßnahmen, die da aufgebaut werden. Die sind erst einmal natürlich juristisch nicht nur fragwürdig, sondern schlicht und ergreifend zu verbieten. Und dieses Diktat, dieses Totalitarismus, der dahinter steht, ist nichts anderes als wirklich mit der absolut dunkelsten Zeit zu vergleichen, die wir auch in der deutschen Geschichte zu vergleichen haben. Und wer hier nicht erkennt, in welche Richtung hier etwas gerade abdriftet, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte reimt sich. Und das sind die großen Gefahrenpotenziale und auf die werden wir nicht müde, immer wieder hinzuweisen. Danke, Eva Herzig, die sich hier an dieser Stelle so klar positioniert hat. Das hilft uns allen weiter, wenn es immer noch Menschen gibt, die auch mal Rückgrat zeigen und nicht nur einfach so gummibiegsam mitlaufen.
Schöner Name, ne? Eva Herzig.
Ja, finde ich ganz toll.
Ja, ich habe diesen Mann dahinter, Eva Hermann. Herzig hätte ich auch lieber geheißen.
Ja, ich auch.
Naja, du bist ja herzig, das weiß ja jeder. Du heißt halt Pop.
Das klingt wie ein Auswurf.
Ja, Andreas, nächstes Thema. so fröhlich wir hier auch sein mögen, weil das Wetter so schön ist, aber die Themen sind nicht toll. Wir merken, wir befinden uns in einer sich ganz schnell verändernden Welt, die sehr wenig noch zu tun hat mit vor anderthalb Jahren. Ich weiß noch, als das mit der Mikrobe losging und es ging auf das Weihnachtsfest 2020 zu, da hatte ich von einer führenden Politikerin in Berlin aus der Regierung einen Satz gehört, der so ähnlich lautete wie: Die Menschen sollen ihr letztes Weihnachtsfest erleben, wie sie es kennen. Danach wird alles anders. Also es ist nur, ist nicht wortgetreu, sondern sinngemäß. Und das ist ja offenbar tatsächlich Wahrheit. Wir haben das damals auch gemeldet. Also es war wohl die Kanzlerin, die etwas in diese Richtung geäußert hatte. Und wir haben dann gesagt beide, dann schauen wir uns das mal an. Und die lässt ja hin und wieder so Dinger raus, die uns zeigen, wo es lang geht.
Ja, die verschiedenen politischen Regime, und die muss man ja einfach als Regime bezeichnen, weil sie totalitär arbeiten, bauen natürlich komplett auf eine abgestumpfte Menschenmasse, die man über Jahrzehnte programmiert hat. Durch Unterhaltung, durch Massenmedien, durch Computerspiele und all diese Dinge, die die reale Welt in eine tatsächliche virtuelle Welt haben abdriften lassen. Und dementsprechend sind wir mittlerweile in unserem Verhalten schon so, dass wir fast genauso programmierbar sind. Wir können uns das manchmal hier gar nicht vorstellen, weil wir hier so in der wirklichen Natur leben und damit auch nicht in dieser unmittelbaren technisierten Welt permanent uns bewegen, auch wenn wir natürlich Computer haben. Aber wenn man in der Stadt lebt, wo alles zubetoniert ist, wo man keinen Kontakt mehr zur Natur hat, ein Blatt gar nicht mehr bewusst sieht, oder wenn man eben was Grünes sieht, ist es ein Stück angelegter Rasenfläche und scharfkantig abgeschnitten in den Rasen. Kannten. Und all diese Dinge, die haben uns natürlich verändert. Und Menschen, die so aus den Gesetzen der Natur herausgezogen wurden über Jahrzehnte, sind natürlich leicht manipulierbar. Und deshalb erinnern sich viele schon gar nicht mehr daran, wie es zum Beispiel 2019 war, als die Leute in ein Fußballstadion gingen, als die Leute zu Konzerten gingen, als man völlig unüberlegt in irgendeinen Café reinging, in ein Restaurant reinging und so weiter. Und alles war ganz normal. Mittlerweile sind alle in die Richtung abgerichtet. Und wenn man sieht, wie dieser Vorgang vonstatten ging, erkennt man doch rückwirkend, was wir damals prognostiziert haben, hat sich jetzt rückwirkend bestätigt in der Rücksicht, dass es eine konzertierte Aktion ist, die generalstabmäßig uns bringt, vom Inzidenzwert des Coronavirus zum Inzidenzwert des Klimaschutzes und so weiter. Und dieses Programm läuft hier ab. Es ist schon auch zu bewundern an der Stelle, wie perfekt und ausgereift das Ganze gemacht wurde.
Die Meldungen heute, die noch kommen werden, zeigen, dass der Druck auf die Menschen zunimmt und dass diejenigen, die hoffen, dass sie sich durch eine Impfung in ihr altes Leben zurückkatapultieren, dass diese Hoffnung wirklich mehr als unbegründet ist und es nicht dazu kommen wird, weil längst weltweit Entscheidungen getroffen sind, die das verhindern werden. Das heißt nicht, dass jetzt alles aus ist, sondern es bedeutet ja, Andreas, dass man sich schnellstmöglichst richtig orientieren muss, seine eigene Mitte finden muss und vor allem erkennen muss, um was es jetzt geht, dass eben dieses Hoffnung haben nach alten Zeiten obsolet ist und dass man einfach mit dem, was man nun weiß und wie es weitergehen wird, nach vorne kommt.
Ja, also eins ist ja erstmal wichtig, dass wir Veränderungen brauchen, steht doch außer Frage. Denn diese gesamte Welt ist schon seit der Industrialisierung und auch schon weit vorher längst massiv aus den Ruder gelaufen, durch Religionen, durch kirchliche Beeinflussungen, durch politische Beeinflussungen, verschiedene Systeme, politische Systeme, Kriege und so weiter. Wir haben da ja nun wirklich eine riesen Geschichtslitanei, die wir da zugrunde legen können. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Menschen Angst haben vor Veränderungen und lieber an verkrusteten, alten, sogar schlechten Strukturen festhalten, weil sie Angst haben, es könnte noch schlimmer werden. Das, was hier fehlt, ist das Gottvertrauen, tatsächlich sich mal zu lösen und zu sagen, ich gehe einen neuen Weg, so wie wir es auch gemacht haben. Ich war auch Unternehmer beispielsweise, war sehr anerkannt als Chef des Unternehmens und hatte dann irgendwann Etagen unter mir, sogenannte Direktoren, und ich wurde irgendwann zu zum Freidenker, weil ich gemerkt habe, es läuft etwas schief. Und ich habe festgestellt, dass meine eigenen Mitarbeiter irgendwann sich gegen mich gestellt hatten, sodass ich dann irgendwann gesagt hatte, als Eigentümer und Chef des Unternehmens, ich höre einfach auf und steige einfach aus. So, und das war auch ein guter Weg. Und ich wusste auch nicht genau, was auf mich zukommt. Und jetzt gucken wir hier gemeinsam auf den See.
Aber warum haben die sich denn gegen dich gestellt?
Naja, weil wenn man beispielsweise das eigene Geschäftsmodell in Frage stellt. Ich habe im Finanzdienstleistungsbereich auch gearbeitet, wie viele andere. Wir haben Unternehmensbewertungen durchgeführt. Wir haben Finanzierungspläne aufgebaut, Portfoliodiversifikation, bla bla bla, alles Mögliche. Und ich habe erkannt, das hat mit den Gesetzen der Natur, das hat mit der Schöpfung nichts zu tun, es bringt auch gar keinen weiter, sondern das sind Berufe, die entstanden sind aus dieser völlig verwirrten, verdrehten Welt heraus, kamen immer wieder neue Branchen zustande, die man hätte niemals gebraucht, wenn man vorher nicht die Fehlstellungen eingebaut hätte. Das heißt, ich habe diese Dinge hinterfragt und dann kam irgendwann die Frage und haben gesagt, wenn du diese Welt so ändern würdest, wie du sie hier uns erklärst, dass es besser werden würde, dass alles jetzt so gut wird und die Menschen sich wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren, dann ist ja unser Unternehmen gar nicht mehr existent, denn das, uns braucht ja keiner mehr. Und dann habe ich irgendwann einmal gesagt, das wäre der größte Tag in unser aller Leben, wenn wir unser Unternehmen abmelden könnten, weil es keiner mehr braucht. Denn dann läuft die Welt auf einer gerechten Ebene und wir brauchen das Unternehmen nicht und wir werden dann anders unser Dasein fristen und das ist auch gut so.
Ja, ist sehr interessant, welche Wege man geht. Tatsächlich. Und dann hast du auch dein Leben geändert, hast andere Entscheidungen getroffen. Und nun, wie gesagt, hocken wir hier beide vor diesem See. So, das nächste Thema. Es ist eins, das in die ähnliche Richtung geht. Was sollen Eltern tun, deren Kinder jetzt eventuell geimpft werden sollen? Sie sollen sich auf jeden Fall einmal umfassend informieren. Und da gibt es eine Meldung, die veröffentlicht wurde von dem Portal Report 24. Und da heißt es, die Pfizer-Studie wurde sich angeguckt näher. 79% der geimpften Kinder über 12 Jahre haben Nebenwirkungen entwickelt. Also fast 80%. Und diese Studie ist veröffentlicht worden von Pfizer und BioNTech am 19. Mai. Ein sogenanntes Factsheet mit 37 Seiten zur Sicherheit und Anwendung des Impfstoffes. Es bezieht sich auf den aktuellen Stand der Impfstudien im Rahmen der Notfallzulassung. Ist ja immer noch eine. Solche Inhalte werden von den Mainstream-Medien lieber verschwiegen, denn da wird eher das Dogma der Regierenden nachgebetet. Der Nutzen wäre ja viel größer als der Schaden. Die Kinder seien gefährdet. In Wahrheit, auch das liefern inzwischen viele Studienergebnisse, erkranken Kinder äußerst selten und dann sehr mild. Aber was die Impfung angeht, werden diese 80%, die Nebenwirkungen haben, mit traumatisierenden Nebenwirkungen zu rechnen haben. Das ist ja schon mal klar. Also nicht nur, dass sie krank werden, sondern dass diese Nebenwirkungen sie zum Teil traumatisieren. Welche weiteren Folgen diese Impfungen durch die Stoffe und so weiter haben, das steht ja noch alles in Frage. Also es gibt da viele Behauptungen von Wissenschaftlern, dass es etwas zu tun hat mit möglicher Unfruchtbarkeit und so weiter. Wir können das nicht nachprüfen, wir können das auch nicht bestätigen, aber wir nennen es, weil andere darüber gearbeitet haben. Und darüber wird halt leider auch in der Öffentlichkeit wenig zu erfahren sein. Ja, und es gibt halt immer wieder die Situation, dass diese Impfnebenwirkungen bei Kindern so gut wie nicht veröffentlicht werden. Und im Gegenteil, man hämmert sozusagen in die Gehirne der Menschen. Kinder sind gefährdet, müssen dringend geimpft werden mit mRNA-Impfstoffen. Und die Daten von Pfizer-BioNTech zeigen eben nun, dass es 80% Nebenwirkungen gibt. Und da die Kinder auch ab 12 Jahren die Entscheidung über die Impfung eben nicht selber treffen können, bleibt die Entscheidung bei den Eltern, bei den Schutzbefohlenen und Bevormundeten. Ja, und da ist natürlich dieses Ergebnis sehr schwerwiegend, Andreas, und macht die Entscheidung für die Eltern nicht leicht.
Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich dagegen wehrt. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist jetzt mit den Kinderschutzrechten im Grundgesetz. Ist das mittlerweile verabschiedet worden? Das soll wahrscheinlich noch kommen. Und dass man sich dagegen wehrt, denn das bedeutet nämlich, dass den Eltern das Recht über ihre Kinder, die Entscheidungskompetenz abgenommen wird, indem man ihnen nur noch zugesteht, eine sogenannte ein Erstrecht oder eine Erstverantwortung. Aber wenn diese Erstverantwortung laut dem Recht nicht gerecht wird nach dem Grundgesetz, dann könnte man eben halt vom Staat her anordnen, dass die Kinder geimpft werden, zum Beispiel. Für mich ist das unverantwortlich, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Diese Art des Impfens ist zum ersten Mal in der Weltgeschichte überhaupt stattgefunden, dass es jetzt stattfindet in dieser Form. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Die gesamten Untersuchungen im Vorfelde sind nicht ordnungsgemäß gemacht worden, wie sie wissenschaftlich vorgeschrieben werden, sondern sie sind teleskopiert worden, zusammengelegt worden. Das heißt also, sowohl die Impfuntersuchung, die wissenschaftlichen Voruntersuchungen sind nicht angemessen gemacht worden, noch hat es jemals so etwas gegeben. Und unter diesen Umständen wird jetzt quasi eine Menschheit geimpft. Das ist der größte experimentelle Menschenversuch, den es jemals in der Geschichte gegeben hat. Und da wir wissen, dass es sich um eine genetische Behandlung handelt, so wie es Herr Professor Hockerts gesagt hat, ganz eindeutig, Toxikologe und Virologe und Epidemiologe und was der alles ist. Und der weiß das nämlich auch relativ gut einzuschätzen. Und es wird einfach so gemacht. Und wer das tut und seinen eigenen Kindern diese Menschenexperimente tatsächlich zuführt, der muss sich wirklich fragen, ob er da noch richtig handelt. Als Erwachsener kann ich selbst entscheiden, was ich mache. Und wenn ich nicht mitdenke, dann bin ich eben halt selbst schuld. Dann habe ich auch die Konsequenzen zu tragen. Wenn ich aber für meine Kinder so etwas entscheide, da sollten meine Gedanken ein bisschen umfangreicher laufen, weil ich hier nämlich in der Verantwortung für einen anderen Menschen plötzlich aktiv werde. Und da ist wirklich Vorsicht.
Also es wird, ich habe gerade mal nachgeschaut, immer noch heftig diskutiert über die Kinderrechte, die ins Grundgesetz gegeben werden sollen, als seien Kinder keine Menschen, die ja durch die sogenannten Menschenrechte, den Begriff hast du dir auch schon näher in deinen Videos in den letzten angesehen, verankert sind. Und hier heißt unter anderem, heißt es, dass der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, diese Verortung der Kinderrechte im Regierungsentwurf inmitten des staatlichen Wächteramtes und der Elternrechte kritisiert. Dies sei misslungen und gefährlich und könnte ein argumentativer Anknüpfungspunkt dafür sein, die Kinderrechte in unangemessener und gar nicht beabsichtigter Weise gegen die Eltern zu richten. Insgesamt sei der Regierungsentwurf ungeeignet, die Stellung von Kindern in der Praxis zu verbessern.
Ja, also man muss sich das mal klar machen, dass hier die Eltern unter einen Generalverdacht gestellt werden, nämlich den Generalverdacht ihrer Aufgabe als Eltern und Erziehungsberechtigte nicht gerecht zu werden. Und das ist ja der Grund, warum man jetzt sagt, dass diese Kinderschutzrechte, diese Kinderrechte mit eingebaut werden sollen. Ich möchte hier nochmal auf das Video mit dem Grundgesetz hinweisen, was ich gemacht habe, dass es sich dabei um eine Weltreligion handelt und was das für Auswüchse hat und dass es überhaupt Menschenrechte oder auch die Würde des Menschen in dieser Form, in absoluter Form gar nicht gibt, sondern dass sie variabel veränderbar sind. Es ist sehr wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, dass man erkennt, dass hier eine reine Willkür herrscht, die sich aus dem Grundgesetz selbst ergeben kann. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und wie gesagt, den Kindern gegenüber haben wir die Verantwortung. Und wenn der Staat jetzt die Rechte der Eltern entziehen will, weil die Eltern unter Generalverdacht der Unfähigkeit gestellt werden, das steht dahinter, dann ist das ein ungeheurer Vorgang der Rechtsbeugung.
Wir werden dein Video, ich habe das gerade schon mal aufgeschrieben, nach diesem Podcast einstellen. So, weiter geht es. Wir kommen zum nächsten Thema. Das handelt indirekt auch von Kindern, denn es ist in Texas in den USA eine wirklich brisante Entscheidung getroffen worden vom Gouverneur Greg Abbott. Der hat einen Gesetzentwurf unterzeichnet zum Verbot von Abtreibungen bei 6 Wochen. Also das heißt, Abtreibungen auch ab der 6. Woche stehen in Texas zeitnah künftig unter Strafe. Der Gesetzentwurf verbietet die Abtreibung, nachdem, wie es hier heißt, ein fötaler Herzschlag festgestellt wurde, was bereits nach 6 Wochen der Fall sein kann, und er sieht keine Ausnahme für Vergewaltigung oder Inzest vor. Auf die Frage nach dem Fehlen von Ausnahmen für Vergewaltigung und Inzest sagte der texanische Senator Brian Hugh, der den Gesetzentwurf im Senat vertritt, zu CNN: Lasst uns alles tun, was wir können, um Leute zur Verantwortung zu ziehen, die so etwas tun, um Frauen auch davor zu schützen. Lasst uns den Vergewaltiger hart bestrafen, aber nicht, dass wir das ungeborene Kind bestrafen. Und das sind natürlich für die Abtreibungsbefürworter, und das ist ja eine sehr große Lobby in der ganzen Welt, ist das natürlich Wasser auf die Mühlen für Zorn. Und das offizielle Statement von Greg Abbott, dem Gouverneur, lautet weiter: Unser Schöpfer hat uns mit dem Recht auf Leben ausgestattet. Dennoch verlieren jedes Jahr Millionen von Kindern ihr Recht auf Leben durch Abtreibung. In Texas arbeiten wir daran, diese Leben zu retten. Und das ist genau das, was die texanische Legislative in dieser Sitzung getan hat. Ich finde es ein bisschen problematisch, dass da gleich diese Fälle von Vergewaltigung mit hineingebracht werden, die jeder einzelne Fall für sich sehr schwer sind und sehr eigentlich fast unausstehlich für alle Betroffenen, denn dieser Gesetzentwurf betrifft natürlich, das ist zum Glück nur eine Randgruppe, den allgemeinen Familienstand sozusagen, und also die ganz auf natürlichem Wege zustande gekommenen Kinder. Andreas, in Deutschland wird man so etwas hier wahrscheinlich nur mit einem spöttischen Mundzucken begleiten.
Ja, das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass das Prinzip des Lebens von den meisten Menschen nicht nur nicht verstanden wird, sondern dass auch gar kein Interesse vorliegt, es zu verstehen. Wir Menschen haben so ein paar Tabuthemen. Was war vor unserer Geburt und was kommt nach unserem irdischen Tod? Und alles, was dazwischen ist, ist rein materialistisch aufgebaut, und wir haben die geistige Verbindung komplett abgebrochen, zumindest zu einem großen Teil, möchte ich mal lieber sagen, um es einzuschränken. Einige haben es nicht und andere haben es wieder lernen wollen und müssen, so wie ich zum Beispiel, meine geistige Komponente wieder neu aufzubauen, weil ich auch in dieser materialistischen Struktur völlig gefangen war und das Thema Tod möglichst weit weggeschoben habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir überhaupt erst einmal wissen, du hast dich ja nun auch wirklich ganz intensiv damit beschäftigt, nämlich mit der Entstehung überhaupt eines Kindes, nämlich des Körpers, der in einer Mutter heranreift, wie die Seele dort inkarniert, wann sie das tut und so weiter. Wir haben ja auch interessanterweise ein Buch geschrieben gemeinsam, was heißt: Lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Das Buch heißt Tabubruch, und da werden auch diese Prinzipien des Lebens erst einmal erklärt, was das bedeutet. Eine Abtreibung ist so ein Begriff, das klingt so wie Unkraut ziehen. Und hier geht es tatsächlich darum, dass ein Menschenleben getötet wird. Und wenn man jetzt den Begriff Mord sogar noch mit definiert, als niederträchtigen Grund, als Ursache, da wird es dann natürlich kritisch, wenn man dann mit solchen Argumenten von Vergewaltigung kommt. Da hast du völlig recht. Vielleicht erzählst du uns noch mal etwas ganz kurz über das Leben selbst im Mutterleib, wie es denn entsteht. Das wäre vielleicht ganz kurz, dass man die Leute eine Vorstellung haben von dem, was da läuft.
Ja, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau, wie das damals war, aber man kann darüber viel in den 3 Bänden im Lichte der Wahrheit nachlesen, wann überhaupt die Seele inkarniert. Es heißt also zwischen dem 4. und dem 5. Monat. Das Kind, ich habe übrigens neulich im Abendgebet es ein bisschen nicht ganz korrekt gesagt, das Kind hat von Anfang an einen eigenen Blutkreislauf, aber wenn der Geist inkarniert ist, dann bekommt er eben die persönlichen Merkmale dieses Geistes. Und es kann dann auch sein, dass sich die Blutgruppe des Fetus von der Blutgruppe der Mutter dann schon unterscheidet. Also wir haben ja viele Meldungen in der letzten Zeit, das ist ein Thema, Schwangerschaftsabbrüche scheint ein Thema zu sein, das in der Luft liegt. Ich habe auch nach dem Abendgebet viele Zuschriften bekommen von nachdenklichen Frauen, übrigens auch von einem Mann, der selber mal an einer solchen Entscheidung beteiligt war und der geschrieben hat, dass er die Frau, die mit der er nicht mehr zusammen ist, weil es offenbar auch die die Beziehung gekillt hat, diese Entscheidung, dass er die Frau unter Druck gesetzt hat und dass das eine seiner falschesten und schwersten Entscheidungen des Lebens gewesen ist. Also auch die Männer sind natürlich an einem solchen Thema ganz direkt mitbeteiligt.
Ja, ich hatte selbst auch früher mal darüber nachgedacht. Ich dachte, okay, rein aus der materiellen, wissenschaftlichen Sicht ist es ja so, dass körperlich im Leib der Mutter das Kind heranreift und dort quasi in einer Art Zeitraffer die Evolution des Körpers vonstatten geht. Also vom Einzeller zum Mehrzeller über quallenartige, fischartig aussehende Gebilde, bis sich dann irgendwann ein kleines Kind daraus entwickelt, auch in der optischen Form. Und das sind ja doch Dinge, die einen dann dazu bringen und denkt, okay, wenn man beispielsweise in einer Phase, dieser Körper aussieht wie ein kleiner Fisch, beispielsweise, wenn man ihn dann entfernt, abtreibt, dann ist das ungefähr so, als ob man eben halt ein Tier genau in dieser Stufe beispielsweise töten würde. Und man hat nicht das Gefühl, dass es sich um einen Menschen handelt. Wenn man aber weiß, dass die Seele bereits vorbereitet ist für diesen Körper und auch schon bereits in Verbindung steht, und du hast recht, der Blutkreislauf schließt sich ab nach ungefähr einem Monat, aber die tatsächlichen, nach der Befruchtung, aber die tatsächliche Individualität entsteht erst mit dem Einzug in die Seele, der Seele in den Körper. Aber im Vorfeld ist die Seele schon auch in Verbindung mit diesem Körper. Das ist wichtig.
Ja, mehrere. Also es gibt Seelen, die im Prinzip mit dem Zeugungsakt, so heißt es dort in der Gralsbotschaft, schon beginnen, um die Mutter zu kursieren, die dann schon im Begriff ist, schwanger zu werden. Und es gibt dann tatsächlich mehrere wohl, die auch inkarnieren könnten. Und eins muss man eben einfach wissen, übrigens auch für alle, die ihr Leben nicht mehr für lebenswert erachten. Werft es niemals weg, denn erst im Jenseits erkennt man diesen fatalen Fehler in der vollen Umfänglichkeit. Es heißt nämlich, dass die Seelen im Jenseits kämpfen, um inkarnieren zu können, weil nur hier im Stoff wir mit dieser Power und in dieser kurzen Zeit vieles gut machen können, viel Karma ablösen können, was im Jenseits sehr viel länger dauern kann, manchmal Jahrhunderte. Und deswegen, wenn wir also bewusst dieses Leben lieben und uns in unsere Kraft stellen und sagen, wir wollen auch ablösen, aber darüber reden wir ja viel im Abendgebet, dann immer mit vollem Bewusstsein dabei sein. Ja, das ist also ein politisch unkorrektes Thema gewesen, das also eventuell, so heißt es in dieser Meldung sogar, das Gesetz, das soll im September in Texas in Kraft treten, dass das sogar heißen könnte, dass Abtreibungen insgesamt verboten werden. Das ist einer der ersten Schritte offenbar dahin. Noch eine politisch unkorrekte Meldung, die kommt aus Russland, die kommt hier aus unserem Übersetzungsteam. Und zwar hat die Ex-Reagan-Beraterin, also die Beraterin von Ex-Präsident Ronald Reagan aus den USA, die Frau heißt Suzanne Massie, die hat den russischen Präsidenten Putin um die russische Staatsbürgerschaft gebeten. Und sie sagt, ich habe viele Jahre meines Lebens der Annäherung der Völker Russlands und der Vereinigten Staaten gewidmet. Heute ist es für mich extrem wichtig und notwendig, in Russland zu bleiben, um meine Arbeit fortzusetzen. Und wenn Präsident Wladimirovich eine Möglichkeit gibt, mir die russische Staatsbürgerschaft zu geben, wäre das eine Ehre für mich, hat sie im russischen staatlichen Fernsehen gesagt. Und sie sagt, für ein solches Interview würde man sie in Amerika wahrscheinlich als Verräterin bezeichnen. Und sie fürchtet um ihr Leben deswegen. Und die Reise nach Moskau von den USA wurde im Geheimen vorbereitet. Ja, die Frau Massey, die lebte die letzten Jahre in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Maine, das ist bei uns hier um die Ecke, in der Pushkin Street. Und die Straße, die, also das liegt alles im amerikanischen Outback, die wurde auf Initiative dieser Frau nach dem russischen Klassiker benannt. Sie ist offenbar auch recht bekannt in Amerika, weil sie Schriftstellerin und Autorin vieler Bücher über Russland und die Traditionen ist. Ja, und sie sagt eben, der gegenwärtige Zustand der amerikanisch-russischen Beziehungen hat viele Experten jetzt dazu veranlasst, ihn mit den Jahren des Kalten Krieges zu vergleichen. Und Massey sagt, das amerikanische Volk will keinen Krieg. Das russische Volk will auch keinen Krieg. Auch wenn der Eindruck durch das Lesen und Schauen der amerikanischen Medien entstehen könnte. Sie sagt, alles, was sie auch über den russischen Präsidenten und Russland schreiben und sagen, ist Verleumdung und sind viele Lügen dabei. Und sie sagt, das amerikanische Volk weiß nichts über Putin. Sie wissen nur, was sie in den Zeitungen lesen. Und ja, sie möchte so schnell wie möglich russische Staatsbürgerin werden.
Ich vermute mal, dass die Dame historisch ziemlich bewandert ist und erkennt schon damals, wie die russische Revolution durch US-Agentenstrukturen in Russland damals noch in St. Petersburg organisiert wurde in Richtung Sowjetunion. Das wurde ja sehr stark durch die US-amerikanischen Geheimdienste damals forciert, unter Zuhilfenahme der falschen Flagge des Roten Kreuzes zu helfen damals in Russland. Hat man dann die russische Revolution stark forciert. Und jetzt will man im Prinzip wieder etwas Ähnliches machen. Wir wissen, dass in USA und US-Agentenstrukturen, wo übrigens auch Nawalny mit dazugehört, das ist also wirklich wichtig, dort tatsächlich das System stürzen wollen. Und wenn dann solche Sachen kommen, wie diese Dame als Beraterin von Ronald Reagan und dann sagt, ich möchte gerne die russische Staatsbürgerschaft haben, ist das ein Schlag ins Gesicht des Deep States. Ungefähr so wie in Frankreich, als Gérard Depardieu, der bekannte Schauspieler, auch um die russische Staatsbürgerschaft gebeten hat, sie auch bekommen hat und heute, glaube ich, in Moskau lebt, in Frieden und in sogenannter Freiheit. Also was ich damit nur sagen will, das sind großartige Entwicklungen, denn die Menschen sowohl auf der russischen als auch auf der US-amerikanischen Seite, die wollen eigentlich alle nur ihren Frieden. Das Problem geht von den Machtstrukturen aus und da sind die NGOs wieder dabei, die ihre Geheimdienste bis hin ins Pentagon eben halt auch mitsteuern.
Ja, wir sind mal gespannt. Also in den deutschen Medien erfährt man natürlich über solche Dinge nichts. Umso interessanter ist es immer mal so in die russischen Medien hineinzuschauen. Peter Hane hatten wir vorgestern angesprochen, ehemaliger ZDF-Heute-Journal-Moderator mit dem verschmitzten Lächeln. Man weiß, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, dass er ausgewiesener Christ ist, dass er die christlichen Werte eben auch immer hervorhebt und sagt, ohne das können wir nicht leben. Er ist völlig entsetzt darüber, dass in den letzten Tagen und Wochen, als Israel und Palästina in einem Krieg miteinander, gegeneinander vorgingen, wie nicht nur die Medien darüber berichtet haben, sondern vor allem auch, wie es möglich ist, dass auf den deutschen Straßen ein derart ausartender Judenhass und eine Islamverharmlosung, was hier eng zusammenhängt, stattfinden konnte. Inzwischen ist ja Waffenruhe, inzwischen heißt es ja, dieser Krieg soll erstmal beendet worden sein. Zum Glück kann man nur sagen. Aber er schreibt in einem Portal, das heißt katholisch, warte mal, muss ich was genau sagen, damit ich hier nichts Falsches rausbringe, Katnet. Katnet, da hat er einen Artikel geschrieben und er beruft sich in diesem Artikel auf Karl Lagerfeld beispielsweise und auf Helmut Schmidt. Und er sagt oder er zitiert Karl Lagerfeld, der gesagt hat, auch anlässlich überhaupt der Möglichkeit, dass viele islamisch Anhängende durch die Straßen gehen und Juden bedrohen und auch offenen Judenhass ausdrücken, hatte Lagerfeld gesagt, kurz vor seinem Tod übrigens, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen. Und wie gesagt, spannenderweise war er danach überraschend verstorben. Und auf ihn beruft sich Peter Hane und sagt, es ist unfassbar, wie eben diese Dinge hier in Deutschland stattfinden konnten und können.
Ja, also hier wird ja immer mit dem Thema Antisemitismus gearbeitet und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich gerade in Anbetracht der deutschen Geschichte. Und als dann 2015, es gibt ja keinen Generalverdacht gegen Araber, dass sie Antisemiten sind, aber wir wissen, dass wir in den Bereichen einen sehr starken, ausgeprägten Antisemitismus haben. Und wir sehen, dass beispielsweise in Berlin dann Menschen auf die Straße gegangen sind, arabischer Herkunft, die tatsächlich gebrüllt haben, Juden ins Gas. Und was ist passiert? Diese Gruppierungen wurden von der deutschen Polizei geschützt und hofiert im Rahmen ihrer Demonstration. Man muss sich diesen unendlichen Vorgang einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Unfassbar. Dieselben Polizisten, die diese Demonstranten, die also gegen Juden, gegen Israel und auch antisemitistische wirklich Parolen brüllen, die diese Polizisten, die diese Organisation schützen, gleichzeitig aufgehetzt werden, mit Gewalt gegen Querdenker vorgehen, die rechtsextrem und mit irgendwelchem nationalem Gedankengut, Geschwurbel und was da alles gebracht wird, massiv gegen vorgehen. Und diese Gegenüberstellung gelingt Peter Hane in diesem Artikel außerordentlich gut. Ich habe diesen Bericht genossen, nicht genossen vom Inhalt her, sondern von der Art her, wie er geschrieben wurde, weil er einen wirklich die Maske vom Gesicht herunterreißt und man plötzlich feststellt, welch gigantischer Antisemitismus in der deutschen Bundesregierung tatsächlich geführt wird. Als man 2015 unkontrollierte Flutungen von beispielsweise arabisch herkünftigen Personen hat reinkommen lassen in die Bundesrepublik Deutschland, wohl wissend, dass sich dabei ein großer Teil aus dem Antisemitismus hervorgetan haben, in Antisemitismus sich zu Hause fühlen. Das ist natürlich ein Vorgang, den man nirgendwo diskutiert. Ich glaube, die einzigen, die das machen, ist die Bild-Zeitung und das machen sie auch an der Stelle wirklich gut.
Ja, und ich gehe noch mal hier ganz kurz in den Text von Peter Hane rein. Er sagte, das größte Versagen liegt bei den frommen Christen und den Parteien, die sich danach nennen. Von den anderen erwartet man ja eh schon nichts mehr. Bis in die oberste Spitze des Staates wird dem Antisemitismus durch Verharmlosung gehuldigt, indem Künstler gepriesen und gefördert werden, die auf platteste Art das zersetzende Gedankengut des Judenhasses zu unseren Kindern tragen. Da ist von Deutschlands Verantwortung gegenüber Israel als Staatsraison, wie Frau Merkel das mal 2008 in der Knessetrede betont hatte, die Rede. Die Taten sind jedoch, wie Hane schreibt, in den deutschen Abstimmungen der UNO oder des Bundestages zu besichtigen. Und er zitiert niemand Geringeren als den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, der erst kürzlich anklagend und ahnungsvoll fragte: Steht Deutschland noch an der Seite Israels? Und er sagt: Wo stehen meine Mitchristen? Sie wollen sich auf jeden Fall nicht das hübsche Poesiebildchen vom Islam als Friedensreligion kaputt machen lassen. Und dann holt er richtig aus und sagt: Was erwartet man auch von deutschen kuschenden Kuschelklerikalen, die in Jerusalem, das war ein Vorfall vor 2, 3 Jahren, das Kreuz verleugnen, die hatten ihr Kreuz abgehängt, für das die vor allem vom Islam verfolgte Christenheit in den Tod geht. Da verliert selbst der Kanzlerkandidat der Christenunion mal den Überblick, schreibt Hane. Den blanken Antisemitismus von Klima-Greta nennt Armin Laschet nicht sehr durchdacht. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen, schreibt er. Klar, auch er hat ja an Merkels von Lagerfeld inkriminiertem Lebenswerk mitgewirkt. Gretas Geschwurbel nach ihrem Hasstweet gegen Israel ist immer noch nicht aus der Welt. Lichterketten, sagt er, sehe ich nirgends.
Ja, und so zieht sich das wie ein roter Faden durch. Und ich weiß zum Beispiel, da gibt es einen Frankfurter Bundesliga-Fußballverein, der einen Spieler hat mit Migrationshintergrund, der auch getweetet hat, ganz offen auf seinem privaten Kanal, dass er die Angreifer gegen Israel unterstützt. Das sind die, die gerade die Bomben auf Tel Aviv geworfen haben und die Raketen. Und es passiert nichts. Und ich meine, das ist natürlich schon eine ziemlich gefährliche Geschichte, dass ausgerechnet dieser Frankfurter Club ganz deutlich allen AfD-nahen Anhängern untersagt hat, Fußballspiele zu besuchen wegen Rechtsextremismus. Und da befindet sich ein Spieler mit rechtsextremen Gedankengut, mit antisemitischen Äußerungen. Und das ist diese Doppelmoral, die hier deutlich wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier darüber reden. Und denn gerade diese Argumentation, die permanent in Deutschland angewandt wird, die kehrt sich jetzt genau ins Gegenteil, und damit kann man natürlich auch ganz offen gegenüber dem Mainstream argumentieren und sagen, okay, ihr seid rechtsextrem verharmlosen, tatsächlich, es sei denn, es kommt von irgendwelchen Deutschen, die zum Beispiel sagen, ich möchte gerne ein deutsches Volkslied singen beispielsweise, aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert, dann ist man nämlich schon bereits rechtsextrem, oder man sagt, ich finde eine Familie mit Vater, Mutter und Kindern gar nicht mal schlecht. Alleine damit macht man sich auch schon als rechtsextrem verdächtig, oder wenn mein Kind vielleicht Zöpfe hat. Also genau da liegt der Punkt. Aber wenn man brüllt, Juden ins Gas, und das eben halt in Berlin, und die deutsche Polizei diese Veranstaltung mitschützt, dann ist das mehr als wirklich dramatisch.
Ja, und wir müssen wirklich in diesem Punkt uns alle fragen, wie es möglich ist, dass das eben auch auf den Straßen zugelassen wird in diesen Zeiten. Und später heißt es wieder, keiner hat von nichts gewusst. Ja, weil keiner mehr genau hinschauen möchte, oder viele nicht. Keiner stimmt natürlich nicht. So, wir kommen zu einem neuen Thema, und das wird uns wahrscheinlich für den Rest dieser Sendung hier festhalten. Das ist die Veränderung durch Lieferengpässe, durch Klimaschutz und durch andere Probleme, die dafür sorgen, dass diese Welt eben jetzt sich immer schwieriger für viele Menschen darstellt. Also, noch zu verschmerzen wäre, aber auch das wird weitreichende Folgen haben, eine Meldung aus Argentinien, nämlich, dass die Rindfleischexporte für einen Monat ausgesetzt werden. Es gibt viele Steakketten auf der ganzen Welt, Steak-Restaurantketten, die argentinisches Rindfleisch als Delikatesse auf der Karte haben. Die werden jetzt Probleme bekommen, Lieferungen zu erhalten. Und es wird ein größerer Konflikt werden, heißt es hier, den man in die ganze Welt spüren wird. Denn wenn Argentinien die Fleischexporte gesamt ins Ausland stoppt, dann hat das auch weitere Folgen, zum Beispiel im Inland. Denn dort sind jetzt die Bauern schon stocksauer und sind auf den Barrikaden. Denn zeitgleich ließ die Fleischindustrie des Landes wissen, sie denke gar nicht daran, die Fleischmenge für den inländischen Markt zu erhöhen. Denn das war der Grund für diese Maßnahme, angeblicher Grund. Die Regierung Argentiniens möchte nämlich verhindern, dass die hohe Nachfrage aus dem Ausland die Fleischpreise auch im Inland immer weiter in die Höhe treibt, und hat deshalb dieses Exportverbot für 30 Tage erstmal befristet ausgerufen. Und die Bauern sagen aber, sie werden aus Protest eine Woche lang überhaupt kein Rind- und Kalbfleisch mehr verkaufen. Der Streik läuft schon. Und jetzt hat inzwischen die Regierung auch noch einen Ausgangsstopp verhängt ab 18 Uhr bis morgens um 5. Die haben jetzt seit gestern ganz harte, ganz plötzliche Lockdown-Maßnahmen erlassen, Andreas, sodass wahrscheinlich auch die Produktion ins Stocken gerät, weil hohe Sicherheitsmaßnahmen wieder gezogen werden. Also das heißt, das könnte schon ganz schöne Folgen bergen.
Ja, also man muss natürlich im Klaren sein, was passiert da ökonomisch eigentlich? Wenn wir wissen, dass Argentinien mit ihrem Rindfleisch, und ich bin nun wirklich kein Befürworter von Tierhaltung und Massentierhaltung und so weiter, aber darum geht es jetzt in diesem Fall nicht. Jetzt geht es um die ökonomische Auswirkung. Dass Argentinien ein weltbekannter Exporteur von hochwertigem Rindfleisch ist, große Steakhäuser in Deutschland werben ausschließlich mit dem Begriff des original argentinischen Steaks. Und das heißt, die argentinische Ökonomie im Bereich der Fleischproduktion, so nennt man das ja, ausgelegt ist auf eine Weltexportlage. Und jetzt plötzlich die Exporte verboten werden, dann bedeutet das, dass es jetzt in den Innenmarkt gehen soll. Die Frage ist natürlich, wir haben natürlich eine völlig überzogene Fleischproduktion im Verhältnis zur kleinen Binnennachfrage. Das bedeutet, über diesen Weg werden natürlich die Bauern jetzt gezwungen, ihre Rinderherden massiv zu reduzieren, das heißt die Fleischproduktion massiv einzuschränken. Und das bedeutet, dass auf dem Weltfleischmarkt natürlich gigantische Einbußen zu verzeichnen sind. Denn wenn man die eingedampft hat, die Fleischproduktion in Argentinien, dann wird es natürlich auch dazu führen, dass es auf der gesamten Welt es eben nicht mehr so sein wird und man kann das auch nicht mal eben wieder hochfahren, wenn man es wieder verändern will. Hier sieht man dann doch die Ideologie, vom Fleischverzehr wegzukommen. Dagegen ist übrigens überhaupt nichts zu sagen, aber man muss dann wenigstens mit ehrlichen Argumenten auftauchen und das kann ich hier nicht sehen. Die Dramatik bedeutet im Moment, dass Getreide, Obst, Gemüse und so weiter in Europa zum Beispiel mittlerweile schon zum Problem wird, die Preise immer mehr steigen, die Nahrungsmittel mittlerweile irgendwann nicht mehr bezahlbar sind und jetzt werden weitere Mittel, wie zum Beispiel Fleisch und gerade in Notzeiten spielt das Fleisch vielleicht eine größere Rolle denn je, dass man genau da an der Stelle auch noch den Hahn abdreht. Wir sehen also diese konzertierte Weltaktion, die da offenbar hintersteht, die gesamten Infrastrukturen der bisherigen Ökonomie einzudampfen.
Ja, und die Probleme weiten sich aus, nämlich wir gehen mal zu dem Thema Klimavorgaben, die sich jetzt immer weiter zuziehen. Wir könnten vielleicht auch, ne, das machen wir nachher, noch ein paar Zuschriften zum Thema Lieferengpässe. Aber wir kommen mal zu einem Beitrag über die Klimavorgaben, die ja jetzt von der EU aus immer straffer gefasst werden und natürlich auch in den einzelnen EU-Ländern, allen voran mal wieder Deutschland von den Grünen und Frau Merkel, kann man inzwischen in einen Sack stecken, gibt es keine großen Unterschiede mehr, mit Nachdruck vorangebracht werden. Also die Union, aber natürlich auch die SPD, der Unionspartner, die wollen ja die Klimavorgaben für Treibstoffe noch einmal über die bisherigen Regierungspläne hinaus verschärfen. Und der bereits vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf des Umweltministeriums soll demnach im Bundestag noch einmal nachgezogen werden. Das zeigt der Änderungsantrag der Koalition. Und demnach soll die Minderung von Treibhausgasen in Kraftstoffen nun bis 2030 auf 25% angehoben werden. Kürzlich hieß es noch, es seien 22%. Also wir spüren und merken, dass alle Zahlen, die beschlossen werden, nach kurzer Zeit umgeworfen werden, um noch strenger formuliert zu werden.
Ja, die Abschaffung des Verbrennungsmotors ist das ganz klar erklärte Ziel und damit einer der modernsten Techniken, die es weltweit in den Antriebsmodellen überhaupt gibt. Und das führt natürlich dazu, dass der Wettbewerbsvorsprung in Europa, speziell in Deutschland, damit wegfällt. Und hier sehen wir natürlich auch einen vermutlichen chinesischen massiven Einfluss, weil gleichzeitig auf Batterie umgestellt werden soll. Damit wird die individuelle Mobilität natürlich eingeschränkt, weil die Menschen keinen Kanister mehr mit Benzin hinten im Koffer sitzen haben, sondern sie brauchen immer einen Elektroanschluss, um tatsächlich mobil zu sein. Und wenn wir wissen, dass das eben abgeschaltet werden kann, dieser Strom, dann sind die Leute eben halt zwangsweise zu Hause. Das will man nicht. Und wenn man dann weiß, dass die chinesische Intention ist, natürlich auch die europäische Industrie mit ihren Batterien zu beliefern, deshalb haben sie in Afrika die großen Produktionsanlagen für Batterien gebaut. Und da schließt sich dann der gesamte Kreis. Ergo, die rot-grüne Politik in Verbindung mit dem World Economic Forum inklusive der NGOs und dem Deep State arbeiten mehr oder weniger in Zusammenarbeit, Schulterschluss quasi mit der KP an einer neuen Weltordnung. Und wenn wir schon mal nach China rübersehen und gucken uns an, wie die Freiheit dort aussieht für die Menschen, dann haben wir schon mal so ein bisschen ein Bild für die Zukunft.
Ja, und die Folgen hier von diesen Anträgen gehen natürlich wieder auf die Benzinpreise. Benzin und Diesel könnte damit noch einmal verteuert werden. Zudem soll die sogenannten Minderungsquoten schon früher und damit auch gleichmäßiger über die Jahre von den derzeit rund 6% ansteigen. Der Anteil des umstrittenen Palmöls soll dabei auf dem Stand von 2019 eingefroren und 2023 gar nicht mehr angerechnet werden. Im Regierungsplan war dies erst für 2026 vorgesehen. Also überall wird angezogen. Und wir hatten es, glaube ich, neulich schon gesagt, bei Air France, bei der Fluggesellschaft, ist jetzt zum ersten Mal mit einem nachhaltigen Treibstoff aus Speiseöl geflogen worden. Und zwar Langstreckenflug von Paris, also von Charles de Gaulle, in Richtung Montreal nach Kanada. Die Tanks seien mit einem Gemisch aus Kerosin und 16% Biokraftstoff gefüllt, schrieb der Staatssekretär für Verkehr, Herr Djebari, auf Twitter. Und der Biokraftstoff sei aus Abfällen und Reststoffen in Frankreich hergestellt worden. Allerdings ist es so, dass der Biosprit natürlich viel teurer ist auch als das Kerosin. Und ich hätte Speiseöl, ehrlich gesagt, lieber im Haushalt.
Ja, das Absurde ist eben halt, dass es immer mehr sich überschlägt. Also in Zukunft werden die Flugzeuge, wenn sie starten, dann riechen wie eine Frittenbude, die da gerade abhebt. Und so soll es dann sein. Das sind so fast die Stilblüten einer völlig verwirrten Politik, die kaum noch einer beschreiben kann.
Der EU-Klimakommissar Frans Timmermans, der ist ja schon in den vergangenen Jahren öfter aufgefallen, indem er von einer neuen Weltordnung gesprochen hat und gesagt hat, die wird es geben. Und er hatte zum Beispiel häufiger Stellung bezogen in Sachen Migrationspolitik und hat gesagt, es wird eine Durchmischung der Länder geben und dagegen kann man auch nichts mehr tun. Entweder man akzeptiert oder man wird rauskatapultiert aus dieser Gesellschaft. Das war sinngemäß, was Herr Timmermans schon mal geäußert hat, mehrere Male. Und jetzt ist er ja Klimakommissar geworden. Und er strebt ein Ende aller Kurzstreckenflüge an in Europa. Das Ziel, sagt er, soll aber nicht mit Verboten erreicht werden, weil er natürlich genau weiß, wie viel Wut dann damit verbunden sein wird. Er ist übrigens auch gleichzeitig Vizepräsident der EU-Kommission, also das heißt ein Stellvertreter vom Röschen, also von der ehemaligen Panzerministerin. Er sagte, vielmehr solle das Reisen so organisiert werden, dass es für die Leute attraktiver wird, mit dem Zug zu fahren.
Ja, also man überschlägt sich jetzt noch ein bisschen linker, noch ein bisschen grüner zu sein, ob es Sinn macht oder nicht. Die zerebrale Dysfunktion ist natürlich der Standard mittlerweile in diesen politischen Gremien. Alleine der Begriff Klimakommissar und nicht, dass sich einer mit dem Umweltschutz beschäftigt, wo man dann vielleicht das Ganze größer fasst und dann überlegt, ob man wirklich gezielt in Umweltmaßnahmen investiert, um damit eine weit größere Ausbeute im förderlichen Sinne zu haben, als dass man irgendwo im kleinsten Bereich, drei Stellen hinterm Komma, irgendwo ein CO2 ein wenig einschränkt auf deutschem Boden, während irgendwo in alten Industriestaaten die schwarzen Wolken nach wie vor aufsteigen und stattdessen lieber zu sagen, komm her, wir gehen lieber an dieses alte Kohlekraftwerk ran und reduzieren da mal eben die Schadstoffe um 90%, statt unsere von 8% dann auf 7,65% zu reduzieren mit einem vielfachen Aufwand. Hier sieht man, dass einfach die Zusammenhänge gar nicht mehr interessant sind, sondern es nur noch darum geht, wer sitzt an der Krippe, wer sitzt in welcher Position. Die Staatsquote wird erhöht, immer mehr komische Begrifflichkeiten, Klimakommissar, es ist ja wirklich zum Wegschmeißen komisch eigentlich schon, was ist das eigentlich, aber so läuft es halt.
Also ich finde nicht, dass du diese ehrwürdige Institution in Frage stellen solltest. Also
Klimakommissar ist wirklich ein witziger Name.
Wenn du hier lüftest, nenne ich dich auch so, okay?
Oh ja, bitte. Ja,
okay. Also Herr Timmermans, der EU-Klimakommissar ist, der hat sich indirekt auch praktisch, und das dürften dann auch die Hebelgriffe sein, mit denen man sowas wieder umsetzt, hat sich also indirekt für eine Verteuerung des Fliegens ausgesprochen und sagt, ich bin dafür, dass wir Kerosin so besteuern wie andere Treibstoffe. Eine Alternative wäre es nach seinen Worten, den Flugverkehr stärker in den Emissionshandel mit einzubeziehen. Wenn wir es schaffen, kommen wir nachher auch noch zu diesem wirklich spannenden Thema. Und nun hat Herr Timmermans aber für alle EU-Bürger einen Vorschlag, für den er wahrscheinlich auch viel tun wird, dass er durchgesetzt wird. Die Bürger sollten sich auf eine Flugreise pro Jahr beschränken. dann entsteht gar kein Problem, sagt er wörtlich, weder für das Klima noch für das eigene Portemonnaie. Und niemand muss, das weiß er so einfach, weil man in Brüssel sowas weiß, niemand muss 10 oder 12 Mal im Jahr fliegen.
Ja, es ist natürlich sehr interessant, weil wenn man das machen würde, das wäre gar nicht mal so dumm, aber dann müssten es auch die Reichen machen und ich bezweifle, dass sie sich dem anschließen würden. Hier geht es ja darum, dass man über die Preisgefüge vor allem reduzieren will, dass die Leute eben halt noch weiter fliegen. Aber die tatsächlich wirklich Reichen, es trifft ja nur letztendlich die ganz normalen Bürger, die jetzt eben halt auch tatsächlich vom großen Kuchen ein bisschen abbekommen haben. Und das bleibt dann letztendlich durch die Umverteilung nur noch bei den Ultrareichen übrig. Denen ist das übrigens völlig egal, ob das Ticket beispielsweise von New York nach Frankfurt in der Business Class beispielsweise 8.000 Euro kostet oder 80.000 Euro im Kosten kostet oder 800.000 Euro kostet. Denn das holt er an einem Tag sowieso an Zinserträgen wieder rein oder an Spekulationsgewinnen durch die Umverteilungsorgien, die hier stattfinden. Wir müssen einfach erkennen, dass hier letztendlich gegen die Masse gestoßen wird. Ich bin dafür, dieses Thema des Umweltschutzes und dieser irrsinnigen Flugreisen für 10 Euro nach London und so weiter zur Diskussion zu stellen und damit die Frage des Umweltschutzes zu verbinden, aber dann auf eine ehrliche Art und Weise und nicht, indem man die Menschen einfach nur für dumm hält und so menschenverachtend mit solchen Floskeln abfertigt.
Ja, die Frage ist ja auch, ob die Zugnetze oder auch die Straßen oder die Fahrräder, ob das alles ausreicht.
Das würde wahrscheinlich ausreichen, wenn man tatsächlich ein Gesamtkonzept entwickeln würde. Aber es findet ja noch nicht einmal eine richtige Überschrift statt, unter der man überhaupt eine Neuordnung regeln kann. Wir reden von Corona und wir reden von Klimaerwärmung. Und wenn man das darauf beschränkt, dieses Ganze, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass da in irgendeiner Form eine komplette Konzeption bei rauskommen kann. Das bedeutet, Wissenschaftler sind diejenigen, die heute die Politik machen und die werden in ihrer Eitelkeit stimuliert. Früher waren sie Wissenschaftler im Hintergrund, haben wichtige Arbeiten gemacht über Umsetzbarkeit, Nicht-Umsetzbarkeit, Zusammenhänge erklärt, wo Fehler laufen und so weiter. Das war ein Hintergrundberuf, sehr ehrenwert. Mittlerweile werden sie hochstilisiert und jeder hat ein Mikrofon in der Hand und sagt nochmal was in einer Talkshow dazu mit dem wissenschaftlichen Attribut und meint auch politische Entscheidungen vorgeben zu können. Und damit ist der Irrsinn eröffnet, weil die Wissenschaft mittlerweile komplett eingekauft wurde in diese gesamten Strukturen und in ihrer Eitelkeit und Staatsquote forciert werden. Das ist der eigentliche Hauptpunkt. Die Wissenschaft versagt hier großflächig. Und die vielen, vielen kleinen und ehrlichen Wissenschaftler, die darunter massiv leiden, mit denen ich hier viel in Kontakt bin, die sich schämen dafür, mit dem Attribut Wissenschaftler überhaupt herumzulaufen, weil sie sehen, was da eigentlich im Großen abläuft bei den Fernsehwissenschaftlern, den sogenannten, die sich dafür schämen. Um die tut es mir leid. Deshalb sage ich das noch mal kurz.
Ich wollte noch mal auf die Fahrräder kommen. Mhm. Es heißt ja, die Leute sollen umsteigen auf Fahrräder. Die sind allerdings derzeit so knapp und auch die Ersatzteile, dass es schwierig wird, wenn man dann diese ganzen Dinge hier streichen möchte, wie Fliegen und die Züge voll sind und die Straßen auch. Und die Menschen sagen, okay, dann bleiben wir halt in unserem Radius und fahren Fahrrad. Aber auch das wird schwer sein, noch überhaupt in den Mengen, in denen es benötigt wird, zu bekommen. Auch hier kann man immer nur sagen, solange es überhaupt noch Fahrräder gibt, bestellt sie vor und kauft sie, auch wenn ihr etwas länger warten müsst. Aber es wird erstmal nicht mehr besser werden. Was man vorbestellen kann und was dann noch geliefert wird, das hat man dann wenigstens. Ja, und es gibt jetzt auch in Frankreich Klimagesetze, die derartig heftig ausfallen, dass die Nation gespalten ist. Also es formiert sich auch bereits heftiger Widerstand in Frankreich. Wir haben hier einen Artikel übersetzen lassen von der New York Times. Ich hatte hier in den deutschsprachigen Medien noch nicht so viel darüber gefunden. Nämlich sind die Vorschläge, die von den ja, nicht nur, auch von Herrn Macron kommen. Also er versucht ja, Frankreich zu einem globalen Champion im Kampf gegen den Klimawandel zu machen. Und er hat jetzt ein weitreichendes Umweltgesetz versprochen, das diesen Monat von der französischen Nationalversammlung bereits verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz wird die Art und Weise, wie die Franzosen bis jetzt leben, wie sie arbeiten, wie sie konsumieren, dramatisch verändern. Denn Überschrift: weniger Fleisch in französischen Cafeterien, Verbote von Kurzstreckenflügen, da haben wir es wieder, da hat der Herr Timmermans sich schon durchgesetzt. Heizstrahler auf Kaffeeterrassen sollen verboten werden. Und ja, das würde dann bedeuten, mehr vegetarische Mahlzeiten in Kantinen und Restaurants. Der Ausbau der französischen Flughäfen soll damit blockiert werden. Die ganzen Maßnahmen, die schon laufen, gestoppt werden. Umweltverschmutzer, die also gegen Auflagen verstoßen, könnte man des Ökozids schuldig sprechen. Das ist ein neues Vergehen, das in Frankreich mit Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren für die Zerstörung der Umwelt geahndet wird. Merkt euch das Wort. Ökozid, also werden wir wahrscheinlich auch bald hören. Und wenn Herr Macron seinen Willen durchsetzt, dann würde der Kampf gegen den Klimawandel durch ein Referendum sogar in der französischen Verfassung verankert werden. Also auch da gibt es Erweiterungen zum Grundgesetz, zur Verfassung. Und im Juni jetzt wird dieses Klimagesetz dann dem konservativ geführten Senat zur Debatte vorgelegt werden. Und wie gesagt, diese ganzen Verbote, also alle Inlandsflüge sollen verboten werden, die mit dem Zug in weniger als 2,5 Stunden zurückgelegt werden können. Es ist ja im Grunde, Andreas, das Problem ist ja bei all diesen Maßnahmen, es ist ja vieles sehr einleuchtend. Und man sagt, ja, okay, also es ist zu viel geflogen worden, aber die drastische Art, wie man es jetzt sofort alles verändern will, nachdem man es Jahrzehnte zugelassen hat und hier gleich also 10-jährige Gefängnisstrafen, Ökozid und so weiter, das lässt schon wieder so totalitäre Maßnahmen vermuten.
Naja, wir haben letztendlich ein großes Framing, was hier stattfindet. Und das bedeutet, dass die gesamte Welt in eine Ein-Welt-Politik umgewandelt werden soll, wie es Frau Merkel schon vor 10 Jahren auf dem evangelischen Kirchentag, glaube ich, gesagt hat, oder auf dem katholischen, keine Ahnung. Das heißt, die Ein-Welt-Regierung ist das Ziel. Und das ist totalitär, das ist auch extremistisch. Ganz eindeutig, das sind Regimestrukturen, das ist die Abschaffung der Freiheit und die Unterdrückung der Völker. Aber kein Regime dieser Art nutzt ja nicht in irgendeiner Form die Vokabeln, die man nutzen kann, um sich damit einen guten Anstrich zu geben, einen förderlichen oder optimistischen. Und damit werden solche Begriffe wie zum Beispiel Vegetarismus, das ist eine Sache, hinter der ich komplett stehen kann, dass man sagt, wir schaffen den Fleischkonsum tatsächlich ab oder Umweltschutz oder wir wollen eben halt die Menschenrechte oder wir wollen die Menschenwürde, wie es geschrieben steht. Das Problem ist ganz einfach, dass damit einfach nur marketingmäßig Begriffe verwendet werden, um sich damit den guten Anstrich zu geben, dass es menschlich ist, dass es human klingt und alles wunderbar hinter den Kulissen, aber einfach eine Doppelmoral steht und ganz andere Ziele verfolgt werden. Das ist zum Einlullen der Menschen. Denn wenn man auf diese Menschen zugeht, die das nutzen, wenn ich mir angucke, grünen Politiker zum Beispiel, die dann sagen, wir wollen jetzt ökologisch, nachhaltig und so weiter und so fort. Und das sind ja eben halt Dinge, wenn man sie dann fragt, im konkreten Bereich, dass sie überhaupt keine Ahnung von dem haben, sondern dass das einfach nur Werbeüberschriften sind. Und wenn solche Werbeüberschriften dann auch noch eingebracht werden, wie zum Beispiel hier ins französische Grundgesetz, oder in die französische Verfassung, Entschuldigung, die Franzosen haben ja eine Verfassung, das heißt, dass man das in die Verfassung mit dort reinbringt, in die französische, dann wird also quasi noch ein zusätzlicher Willkürartikel mit eingebaut. Denn mit dieser Überschrift kann man ja mehr oder weniger immer wieder alles argumentieren. Das ist unredlich und vor allem auch unrechtlich.
Also, auf jeden Fall ist es in Frankreich so, dass einflussreiche Wirtschaftsverbände sich nun zusammengeschlossen haben, um sich dagegen zu wehren. Denn sie sagen, das ist eine Art Überregulierung, arbeitsplatzvernichtender Populismus und der vor allem sie bedroht darin, sich von dem wirtschaftlichen Schlag der Covid-Pandemie überhaupt nicht mehr zu erholen. Und der Gesetzentwurf geht nun an den Senat, wo er, wenn er angenommen wird, an eine paritätische Kommission zur endgültigen Verabschiedung weitergeleitet wird. Sollte die Kommission nicht zu einer Einigung kommen, wird die Nationalversammlung, die von Macrons Partei kontrolliert wird, das letzte Wort haben. Und wichtig, die Unterschrift von Herrn Macron ist nicht notwendig, damit das Gesetz in Kraft tritt. Also, da kann man schon ungefähr sehen, wie die Dinge ausgehen werden in Europa. Ja, und während man also versucht, auf erneuerbare Energien umzustellen, Windkraft, Solar, was hinten und vorne nicht ausreicht, gab es wieder einen Blackout, und zwar, oder mehrere, also in München auch, kommen wir gleich noch drauf, aber auch in Polen gab es die Gefahr, dass Polen kurz vor dem Blackout steht, so rum ist es richtig. Und die Ursache lag an einem einzigen Kohlekraftwerk, das ganze Drama oder die Katastrophe, die gestern hätte stattfinden können, ist nur abgewendet worden durch kurzfristige Zukäufe von Energie aus Nachbarländern. Das hat Polen vor einem größeren Schaden bewahrt. Polen setzt ja immer noch stark auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdgas und Öl für die Stromerzeugung. Und dort ist auch das größte Kohlekraftwerk der Welt in Betrieb. Und genau in diesem Braunkohlekraftwerk in Belchatow, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, mit insgesamt 5.298 Megawatt Leistung sind am Wochenbeginn ganze 10 der 11 vorhandenen Kraftwerksblöcke aufgrund eines Fehlers in der Schaltstation plötzlich vom Netz gegangen. Andreas, es ist ja kaum mit Worten zu beschreiben, was das verursacht.
Ja, und das wird jetzt mehr werden. Diese erneuerbaren Energien, das hat der Dudenhöfer neulich so schön gesagt, erneuerbare Energien bedeutet nichts anderes, als dass man ein extrem teures Solarpanel beispielsweise auf sein Haus aufbaut. Wenn man zur Produktion dieser Solarpanels allerdings schon extrem viele Schadstoffe auch freisetzt. Und in dem Moment, wenn sie dann irgendwann sich nach 25 Jahren wirklich anfangen zu rechnen, dann müssen sie erneuert werden. Das sind dann eben halt die erneuerbaren Energien. Bringen tun sie nichts, aber sie klingen halt richtig gut. Aber im Nachhinein führt das natürlich dazu, dass bei hohen Stromschwankungen, nämlich bei Abnahmen oder auch bei Strom wenig Abnahmen, das heißt, es muss ja immer ein bestimmtes Level gehalten werden, eine bestimmte Bandbreite, und die kann relativ schnell unterschritten werden, und man kann tatsächlich mit Windkraft und mit Solar nicht so ganz locker mal eben mehr Strom reinschieben oder mal eben mehr Strom wieder zurückhalten. Das heißt, die Regulierungsmechanismen sind da sehr stark eingeschränkt. Das heißt, unser Stromnetz in ganz Europa wird von Tag zu Tag fragiler. Und wir müssen immer mehr damit rechnen, dass ein Stromausfall kommt. Deshalb ist es so unendlich wichtig, sich vorzubereiten. Stromausfall, Blackout, kann eben halt nicht bedeuten, dass es mal ein bisschen flackert und am nächsten Tag ist es wieder da, sondern es kann ausfallen für Wochen und Monate. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man dann weiß, dass dann auch kein Wasser irgendwann mehr aus den Leitungen kommen. Deshalb ist es so wichtig, einen Wasserfilter zu haben. Deshalb ist es so wichtig, Vorrat zu haben. Und das finde ich entscheidend. Ich kenne übrigens einige Leute, die diese Wasserkanister jetzt, die wir ja auch immer wieder empfehlen, die sind ja relativ klein zu stapeln, wenn kein Wasser drin ist. Aber man kann sie dann eben halt voll machen und dann hat man da wirklich richtiges Volumen an Wasser drin und kann die dann auch haltbar stehen lassen. Und ich kenne einige Leute, die kaufen momentan diese Dinger im Vorfeld schon als Art Währung und sagen, später werden alle natürlich brauchen unbedingt diese Wasserkanister und ich habe sie dann, habe ich sie zwar nur für mich, aber ich kann sie natürlich auch als Zahlung nutzen im Tauschgeschäft gegen andere. Und nun kann man sich natürlich keine frischen Kürbisse hinlegen als Tauschgeschäft, die werden natürlich schlecht und sind sehr groß, aber so ein zusammengefalteter Wasserkanister nimmt keinen Platz ein und der wird ja erst groß dann, wenn man eben halt Wasser einfüllt. Also als Währung gar nicht mal so schlecht, so mit bestimmten Dingen auch des Überlebens und der Vorsorgeartikel sich auch Bestände anzulegen, die man sogar dann tauschen kann, wenn sie nämlich gebraucht werden, weil die meisten haben keine Vorsorge. Das ist ein ganz guter Tipp, den ich mir auch beherzigt habe.
Ja, und man kann ja noch viel mehr sich auf Lager legen, wie du sagst, was später vielleicht auch mal eine Art Währungseinheit sein könnte. Also ich denke zum Beispiel auch an Saatgut, denn Wir wissen nicht, wie die Lage mit den Lebensmitteln weitergeht. Gut sieht es nicht aus. Wir sagen ja immer, baut euer eigenes Gemüse an, so ihr könnt. Tomaten auf dem Balkon, Gurken auf dem Balkon, Paprika, wer einen Garten hat. Ich habe mehrere Fotos, die muss ich jetzt alle mal einstellen, von euch bekommen, was ihr für schöne Gartenanlagen habt. Manche haben einen Schrebergarten, das sieht echt richtig professionell aus. Ich hatte die letzten Tage einfach zu wenig Zeit, um das alles einzustellen, aber ich hoffe, dass ich das jetzt am Wochenende mal schaffe, weil es so eindrucksvoll ist, was ihr auf die Beine stellt. Aber wichtig ist, dass ihr euer eigenes Saatgut dann auch entweder selber zieht oder eben auch kauft, was gut verpackt ist und sich ein paar Jahre hält. Weil so wie es aussieht, sollen ja auch weitgehend die natürlichen Saaten vom Markt verschwinden und man versucht dann, also diese komischen Hybridgemüse anzubieten, die dann nur noch ein Jahr kommen. Also auch da scheint mir eine Art Vorsatz komischerweise hochzusteigen, dass man irgendwie aus der eigenen Autonomie, aus der Autarkie rausgedrängt werden soll. Und deswegen, noch geht es. Und es ist wirklich immer das Gebot der Stunde, dass man ein bisschen im Voraus schaut, wie wird es werden und was kann ich rechtzeitig noch unternehmen, damit ich meine Familie und mich so gut es möglich ist absichere.
Ja, also es handelt sich mittlerweile gar nicht mehr um eine richtige Weltwirtschaftskrise, die dahinter steht und um die Logistik, sondern um ein Weltwirtschaftsdilemma. Auf der einen Seite wird nicht mehr transportiert, auf der anderen Seite wird aber auch nicht mehr produziert. Das heißt, wir geraten tatsächlich in ein Dilemma. Ich werde oft nach einer Prognose gefragt, wie schätzt du die Sache für die nächsten Jahre ein? Ich glaube, es wird sich immer weiter herunterfahren, deflationär im Rahmen der Güter. Nur noch wenige werden sich etwas leisten können. Und jetzt gilt es darum, irgendwann in eine Situation zu kommen, sich wieder frei ernähren zu können und tatsächlich unabhängig von allen Möglichkeiten zu sein. Das bedeutet von Supermärkten und so weiter und so fort. Und es geht dann ums eigene Überleben. Das ist jetzt eine ganz langfristige These, falls das Nadelöhr nicht vorher schon durchstoßen wird und wir wieder in eine neue, gute Zeit kommen, die wir nämlich trotz alledem erwarten. Es geht ja nur um die Übergangsphase, dort durchzustehen. Das bedeutet, wenn morgen beispielsweise die Supermärkte dicht machen und es wird immer tragischer und immer schlimmer, geht es darum, so viel Vorräte zu haben, dass man den Zeitraum gut durchsteht und zwar wirklich kontrolliert und konzentriert, bis man dann in der Lage ist, sich in einem anderen Bereich sein eigenes Leben wieder zu sichern durch Gärten, durch Zusammenschlüsse von Menschen, die sich zusammentun und gemeinsam arbeitsteilig, zum Beispiel der eine macht Kartoffeln, der andere hat Hühner oder sonst irgendwelche Dinge, die man dann miteinander dann regelt, indem man wieder eine arbeitsteilige Wirtschaft auf regionaler Ebene aufbaut. Und ich glaube, das wird passieren, weil die Städte werden sich dann leeren, die Leute gehen aufs Land. Es gibt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern riesengroße Gebiete, aber auch in anderen Bereichen, wo man durchaus Platz genug hat, sich selbst auch was vorzubereiten. Wichtig ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis man so weit ist, dass man da zumindest eine Grundvorsorge hat, dass zwischendurch keine Überlebensängste kommen.
Genau, ich hatte ja eine Gartenserie, eine kleine Wolf-Dieter Stoll-Gartenserie gemacht über das Einsehen und auch die Kartoffeln und so weiter. Die findet ihr auch, wenn ihr das eingebt, aber ich werde sie auch an diesem Wochenende nochmal einstellen für alle, die die Kartoffeln noch nicht in der Erde haben. Ihr braucht ja keine ganzen Kartoffeln, sondern es wird da alles genau erklärt, dass ihr da auch nur die Augen rausschneidet, aus den Kartoffeln natürlich. Ja, und nicht nur in Polen ist man ganz haarscharf an einem Mega-Blackout entlang geschrammt, sondern es gab auch im Osten Münchens einen Kabelbrand und noch sind immer noch etliche Menschen vom Strom, 20.000 Haushalte, abgeschnitten und manche vielleicht sogar bis morgen, wie es heißt. Derzeit kann noch nicht sichergestellt werden, dass alle betroffenen Kunden wieder versorgt werden, teilen die Stadtwerke München heute mit. Vielleicht können wir bei einigen Provisorien einrichten, wenn es denn dann nötig wäre, so eine Sprecherin. Ihr könnt euch vorstellen, das kommt ganz unverhofft. Da ist plötzlich kein Strom mehr da. Wir kennen das ja hier. Wir sind auf dem Land und hier hat man einfach, weil es so dünn besiedelt ist, sowas wie einen Stromgenerator, den man dann anschalten kann, so bei Bedarf. Also man lässt den natürlich auch nicht durchgehend laufen. Und hier ist es auch für die Kanadier normal, dass bei Stürmen oder bei Hochwasser oder so immer mal der Strom ausfällt. Aber in dem doch sehr in Anführung zivilisierten Mitteleuropa ist das gar nicht an der Tagesordnung. Und vor allem, wenn es dann in der Großstadt ist, da ist es besonders wichtig vorzusorgen. Da kann man nicht einfach, wenn man in der Etagenwohnung lebt, einfach rausgehen und sich irgendwie weiter behelfen oder sehr schwer. Also auch da ist es nochmal eine ganz andere Situation.
Ja, weitaus dramatischer. Man kann es Ihnen gar nicht verübeln. Wenn man natürlich mehr oder weniger in einem solchen urbanen Bereich lebt, wo unten der Supermarkt ist und daneben noch eine Drogerie und der Friseur um die Ecke und so weiter, dass also die Versorgung soweit geregelt ist und keiner sich vorstellen kann, dass ich meinen Wasserhahn aufdrehe und es kommt plötzlich kein Wasser mehr raus. Das kann sich keiner vorstellen. Und das ist hier natürlich in Kanada ganz anders, weil wir wissen hier in unserem Bereich zum Beispiel, dass alle Dinge mal ausfallen können oder bei schwerem Schnee man gar nicht hier wegkommt und dass man dann eben halt genügend Vorräte eben halt wirklich auch vorbereitet hat. Also unterm Strich gesehen geht es wirklich darum, hier sich im Klaren zu sein, dass man in einer Etagenwohnung oder auch gerade in den großen Städten wirklich noch eine besondere Aufmerksamkeit auf diese Krisenphasen eben halt legen sollte, wo man mal ein, zwei Wochen seine Wohnung nicht verlässt und trotzdem entspannt, auch wenn kein Wasser rauskommt aus dem Hahn, überleben kann. Das ist wichtig.
Genau, und dieser Störfall in Polen, sehe ich gerade, war übrigens zu spüren im gesamten europäischen Stromnetz. Das heißt also, wenn so etwas ausfällt, ist es gut möglich, dass auch andere europäische Länder damit hineingezogen werden. Und wenn wir dann noch die Warnungen von Herrn Schwab vom WEF, bitte nicht vergessen, dass überall und jederzeit ein Cyberangriff auf ganz wichtige Institutionen, nehmen wir mal dann solche Versorgungsinstitutionen, nicht ausgeschlossen ist, dann können wir uns vorstellen, wie von jetzt auf sofort eine Situation völlig verändert sein kann. Wohl dem, der vorbereitet ist. Und bitte auch, was du immer wieder sagst, ein wichtiger Gedanke, wenn ihr jemanden im Umfeld habt, von dem ihr wisst, der kann sich das nicht leisten, aber ihr könnt es vielleicht ein bisschen besser leisten, dass ihr an solche Menschen mitdenkt. Denn wenn die Katastrophe da ist, dann geht es auch um die Menschengemeinschaft.
Ja, vor allem ist es so, wenn jemand für sich selbst ganz alleine vorsorgt und er dann eben zu essen hat und die Gefahr dann auch besteht, dass andere das mitbekommen, auch jetzt schon. Man sollte auch nicht zu groß herumtönen. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Ich habe da meinen ganzen Keller voll oder dies oder jenes. Das sollte man möglichst nicht tun. Denn in dem Moment, wenn tatsächlich die Probleme und die Risiken und die Krise auftritt, dann sind tatsächlich die guten Freunde, die guten Nachbarn bis hin zu Todfeinden. Wenn es ums Überleben geht und ums Essen geht, da werden Menschen getötet. Also man muss einfach wissen, in schlimmsten Phasen entstehen solche Dinge. Nun wollen wir hier nicht eine Riesenkrise aufszenieren, die wir jetzt sagen, das könnte alles ganz furchtbar sein. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich im Unterbewusstsein klar macht, wenn man weiß, jemand kann eben nicht so, ruhig für ihn ein bisschen mitsorgen. So schützt man auch gemeinsam für seine Sicherheit. Und das hat auch was mit sozialem Denken zu tun.
Ja, und es gibt einen Artikel, da wollen wir auch noch mal kurz reingehen, von Bloomberg, den haben wir auch übersetzen lassen. Überschrift: Der Weltwirtschaft geht plötzlich alles aus. Steigende Nachfrage der Unternehmen, so heißt es jetzt, bringt die globalen Lieferketten völlig durcheinander. Matratzenhersteller, Autohersteller, Aluminiumfolienproduzenten kaufen jetzt mehr Material, als sie benötigen, um die halsbrecherische Geschwindigkeit zu überleben, mit der sich die Nachfrage nach Gütern sozusagen überstürzt und die Preissteigerung irgendwie auch abzufedern. Und um die Urangst, die offenbar in vielen Menschen auch vorhanden ist, dass die Vorräte ausgehen. Und das bringt jetzt, wie Bloomberg berichtet, die Lieferketten an den Rand des Zusammenbruchs. Engpässe, Transportengpässe und eben die Preisspitzen nähern sich dem höchsten Stand seit Menschengedenken. Das sollte auch aufhorchen lassen und lassen die Sorge aufkommen, dass die überhitzte Weltwirtschaft die Inflation anheizen wird. Weiter heißt es, Kupfer, Eisenerz, Stahl, Mais, Kaffee, Weizen, Sojabohnen, Holz, Halbleiter, Plastik, Kartons für Verpackungen. Die Welt ist scheinbar knapp in allem und an allem. Und man spricht jetzt von einem weltweiten Panikverhalten, das sich eben auch weiter hineinsteigert. Darüber spricht Tom Leinberger, der Chairman und Chief Executive des Motoren- und Generatorenherstellers Cummins Inc. Der wird hier interviewt und er sagt, man nennt irgendetwas und wir haben daran einen Mangel. Wir haben es einfach nicht. Er sagt, die Kunden versuchen alles zu bekommen, was sie bekommen können. Sie sehen die hohe Nachfrage. Sie wollen auch jetzt sich selbst bevorraten, bevor die Preise unbezahlbar wären. Und er sagt, er glaubt, dass sich das weit bis in das nächste Jahr hinein und darüber eventuell auch hinaus noch erstrecken wird. Und er sagt, der Unterschied zwischen der großen Krise von 2021 und früheren Versorgungsunterbrechungen ist das schiere Ausmaß weltweit und die Tatsache, dass, soweit man das beurteilen kann, kein klares Ende in Sicht ist. Ob groß oder klein, nur wenige Unternehmen bleiben verschont. Europas größte Lkw-Flotte, GTK Logistics, sagt, es sei schwierig gewesen, genügend Kapazitäten zu finden. Monster Beverage Corp. Kalifornien hat mit einer Knappheit an Aluminiumdosen zu kämpfen, also ein Getränkehersteller. Die Momax Technology Limited aus Hongkong verzögert die Produktion eines neuen Produkts wegen eines Mangels an Halbleitern. Und so geht es weiter. Die ganzen Ursachen, Suezkanal und so weiter, werden hier berichtet. Das ist ein spannender Artikel. Ich werde mal versuchen, euch den als PDF zu gestalten und dann einfach so einzustellen, damit ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt.
Also was hier verstanden werden muss, ist, vor 2 Jahren wäre es undenkbar, dass wir solche Überschriften in den Zeitungen hätten gefunden. Da ging es dann darum, wie sich Aktien entwickelt, wie Optionsscheine sich entwickeln, wie die Finanzmärkte denn gerade aufgestellt sind und so weiter und so fort. Das heißt, die sogenannte Pseudowirtschaft wurde diskutiert. Jetzt geht es um die Realökonomie. Und was wir jetzt erkennen können, ist, die Realökonomie ist die Grundlage für jede Bewertung für Geld. Geld und Kaufkraft entsteht durch Realökonomie. Das bedeutet, wenn die Realökonomie nicht mehr funktioniert und ins Stocken kommt, zum Beispiel dadurch, dass nicht genügend Rohstoffe zur Verfügung gestellt werden, kein Mehrwert geschaffen werden kann in Form von Produkten und wir parallel dazu immer neue Gelder in Form von Schulden aufnehmen. Das heißt also, immer mehr Geld wird produziert, denn Geld kommt aus dem Nichts. Und dagegenüber muss sich jetzt abziehen, das Wirtschaftswachstum und die Differenz davon nennt man Inflationsrate. Und deshalb haben wir eine Inflationsrate mittlerweile in Deutschland zum Beispiel von über 20% reale Inflation und nicht diese 0,8 oder 2%, die man uns nennt, indem man dann einen Warenkorb fiktiv zusammenstellt, der dann andere Zahlen herausbringt, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Das wird jetzt immer deutlicher. Und ich möchte noch ganz kurz auf eins eingehen, weil wir letztes Mal diesen EZB-Bericht noch da hatten. Der war nämlich extrem wichtig und ich habe das Gefühl, der könnte jetzt nicht mehr rankommen, weil wir das zeitlich nicht schaffen. Die EZB kauft ja letztlich Staatsanleihen auf Kosten der europäischen Staaten. Es gab da Klagen, und zwar aus München von Herrn Gauweiler, ehemaliger oder ist, glaube ich, CSU-Politiker oder gewesen zumindest, der da eine Klage gemacht hat, dass also die EZB permanent aus Staaten tatsächlich Staatsanleihen aufkauft, das heißt also Gelder dort investiert. Was das bedeutet ist, dass diese vielen Länder, wie zum Beispiel Italien, Spanien, die sogenannten schwachen Länder, diese Schulden niemals zurückzahlen können und aus diesem Grunde die EZB diese Schulden irgendwann abschreiben muss. Und diese Abschreibung der EZB fällt natürlich dann auf die Eigentümer der EZB zurück und der größte ist davon die Bundesrepublik Deutschland. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Transferunion des Geldes. Das sage ich jetzt nicht, um ein neues Thema reinzubringen, aber es ist wichtig, dass aufgrund dieser Tatsache auch das gesamte gesamte Geldsystem in der Kernschmelze steht, weil Unmengen an Gelder produziert werden, denn Schuldenaufnahmen sind immer neue Gelder, die produziert werden. Das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite die Realökonomie, die dieses Geld mit Kaufkraft versorgen müsste, gerade einbricht, findet also keine Versorgung mehr des Geldes statt mit Werten. Und das ist der Mehrwert, der in der Wirtschaft real produziert wird. Essen, Trinken, Autos, Computer, all diese Dinge sind mehrwertschaffende Produkte. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist das Geldsystem auch am Ende. Dieser Zusammenhang muss erkannt werden. Deshalb ist die Vorsorge so wichtig. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen.
Ja, ich hätte das Thema heute tatsächlich nicht mehr auf die Agenda gehoben, Andreas, weil es sind so unendlich viele Themen, die wir kaum noch schaffen. Ich möchte diesen Artikel noch ganz schnell zu Ende bringen, weil er wirklich wichtig ist. Es heißt also auch bei multinationalen Unternehmen, die also digitale Supply-Management-Systeme haben und Teams, die alles überwachen, die versuchen gerade nur noch so irgendwie zurechtzukommen. Zum Beispiel Whirlpool, das ist ja hier eine ganz angesagte Firma, aber gibt es auch in Europa, die vielen Haushaltsgeräte. Die Lieferketten dort stehen auf dem Kopf, heißt es von einem CEO dort. Der Haushaltsgerätehersteller, upsala, ja, der Andreas mit seinen dicken Fingern. Und der Haushalts...
Das geht nicht, was
ist Andreas. Das hat er öfter. Also ich leide auch darunter, aber jetzt musstet ihr mal mitleiden. Also der Haushaltsgerätehersteller, Andreas versucht, unsere Schlussmelodie einzustellen. Also Whirlpool versucht irgendwie nur schrittweise Preiserhöhungen durchzuführen. Normalerweise produziert Whirlpool und auch andere große Hersteller Waren auf der Grundlage eingehender Bestellungen. Und jetzt produzieren sie nur noch auf der Basis der überhaupt noch verfügbaren Teile. Also ich beispielsweise habe jetzt auch einen Entsafter schon vor Wochen bestellt gehabt und der ist jetzt eingetroffen. Es hieß auch, das dauert ein bisschen, bis er da ist. Ich bin froh, dass ich den noch bekommen habe, dass wir jetzt, fass es im Moment bitte nicht an, wenn es geht, ja?
Nee, ich versuche es gerade.
Ja, und ja, so ist er. Und jetzt ist mein Entsafter endlich da. Und was an Haushaltsgeräten ihr noch braucht, auch wenn da steht, vielleicht Lieferzeit 4 Wochen oder 8 Wochen oder vielleicht sogar 3 Monate, wenn es für euch wichtig ist, bestellt es lieber, weil andernfalls ist es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr möglich, irgendetwas zu bestellen. Und wie lange das geht, ihr habt es gehört, weit über das nächste Jahr hinaus. Und es steigt eben alles. Wir haben es gesagt, es wird nicht besser, sondern im Moment wird es heftiger. Bitte auch noch darauf achten, Speiseöl wird teurer und teurer und teurer. Auch das kann man sich für eine ganze Weile hinstellen, das hält sich. Und Müllbeutel werden knapp. Also all diese Dinge, die ihr so wie selbstverständlich eigentlich im Supermarkt einkauft, all das wird schwieriger werden. Vor allem auch Smartphones. Also es geht jetzt da um die Lithiumproduktion und so weiter. Ein Riesenthema, was wir am Montag machen werden. Und Lieferengpässe, also auch was alle möglichen Kommunikationsgeräte angeht. Bitte rechtzeitig drum kümmern. So, Andreas, du guckst erwartungsvoll auf dein technisches Gerät, um jetzt die Schlussmelodie einzuleiten.
Ich gebe es zu, es ist wirklich ganz furchtbar, was ich hier mache, aber ich komme mit dieser Technik nicht klar. In meiner Generation hat man noch Farbbänder ausgewechselt und es hieß noch Windows 54.
Schöner kann man es nicht sagen.
Mein Reden. Euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe aus Kanada.
Wir hören uns zum Abendgebet. Bis später.
Danke. Ciao, ciao.